Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Oh, ich weiß, ich kenne moderne Dinge. Ich bin jung und hip und kenne Technik.
Jetzt mach uns hier nicht ein schlechtes Gewissen. Also wenn du auch schon anfängst mit euch, bin so alt, dann...
Das kommt, weil ich so oft mit euch rumhänge wahrscheinlich.
Oh mein Gott.
Das Jahr geht zu Ende und da teilt uns eine App ja immer mit, wie sehr wir getrackt wurden. Ich meine, Spotify schickt uns einen persönlichen Jahresrückblick. Ihr habt euren ja auch schon bekommen. Wie zufrieden seid ihr denn mit eurem?
Also ich muss sagen, eigentlich ist das meiste so wie erwartet. Das heißt zufrieden. Was ist Zufriedenheit bei dem Spotify Wrapped? Ich muss sagen, bei einer Sache bin ich mir nicht sicher. Und deswegen habe ich so ein bisschen die Theorie entwickelt, ob Spotify wirklich das richtig gemacht hat oder mich nur in eine Richtung lenken möchte, bei meinem fünften Ding. Also ich kann ja mal ein bisschen anschneiden. Also ich glaube, mein meistgehörtester Artist war John Williams und danach ABBA. Das kann ich so unterschreiben. Dann Paris, Hayley Kiyoko und als fünftes Ding war Charlie XCX. Und da war ich so, ja, ich kann ihn doch niemals so oft gehört haben. Und deswegen habe ich entweder vergessen, dass ich die anscheinend im Frühjahr so komplett gebinged hört. Kann man auch Sachen bingen, wenn es um Ton geht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich da so ein bisschen so eine Verschwörung gesehen seitens Spotify, ob das dann wirklich die Wahrheit ist, ob es wirklich der Wahrheit entspricht. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Mysterien vorgefunden habt bei euch oder ob ihr damit d'accord geht.
Nö, ich bin sehr zufrieden, beziehungsweise ich find mich da sehr gut getroffen. Ich höre ja leider nicht mehr, oder was heißt leider, ich höre halt einfach nicht mehr so viel Musik wie früher. Aber bei mir ist es Mastodon, Diablo, tja, den kann ich nicht aussprechen, Helind, der macht so Lo-Fi, Disaster Piece, der macht auch Filmscores, zum einen zu dem von It Follows und als letztes Insomnium. Und das sind alles sehr gute Bands und da schäme ich mich nicht, dass ich die höre. Ich bin übrigens, da ganz am Ende gab es ja immer noch so ein Fun-Fact, ein Repeater oder so. Okay. Also ich höre gerne Songs, die mir gut gefallen, immer öfter an.
Ich glaube, ich war ein Adventurer und ich hatte so eine Kategorie ganz oben, irgendwie so Adult irgendwas, also so alte Leute-Musik quasi. Ich weiß nicht, ob das an ABBA liegt oder an John Williams. Wobei ich auch sagen muss, bevor Laura gleich ihre Sachen anschneidet, dass ich es witzig finde, wie John Williams immer noch Platz 1 ist, obwohl ich mindestens genau die gleiche Menge von Musik, die ich auf Spotify gehört habe, nochmal in Ambient-Musik auf YouTube gehört habe, wo ich auch halt zu einem Drittel bestimmt John Williams Soundtracks höre. Also ich muss wirklich extrem viel John Williams hören, aber naja.
Ich gehöre ja zu den drei Leuten in Deutschland, die nicht Spotify haben, sondern Apple Music. Also es ist mein Bruder und ich und noch so ein Typ in Stuttgart, wir kennen uns auch alle.
Das sind ja so ein Circle, so ein Geheimer.
Und Apple Music hat ja jetzt das erste Mal einen Apple Music Replay, was so, also vorher konnte man ja auch immer ganz normal reinschauen, irgendwie, okay, welche Songs und welche Artists hast du also am meisten gehört, aber es gab halt nicht diese Social-Media-tauglichen Slides, die man dann quasi ausspielen konnte.
Hat so eine Excel-Liste bekommen dann am Ende in so einer Mail.
Klassisch Apple schickt so eine Microsoft-Excel-Liste.
Genau. Ich weiß gar nicht, was die MacBook-Tools überhaupt sind dafür. Naja, anyway.
Numbers würden sie rumschicken.
Ach so. Okay. Was sie natürlich tun.
Was sie natürlich tun, natürlich. Und ich muss sagen, ich fand das ein bisschen lustig, als ich meine Top 5 Songs mir angeschaut habe, weil ich bin offensichtlich auch jemand, also nicht nur offensichtlich, ich weiß es auch, also es gibt so ein paar Songs, die lasse ich einfach laufen. Nur, was die ganze Sache so ein bisschen verfälscht ist, dass ich oft einfach nur den Ton von Apple Music runternehme, weil ich dann halt irgendwie einen Call habe oder so. Und dann läuft es weiter auf Repeat. Und ich glaube, das verfälscht halt alles, weil meine Top 5 Songs waren unter anderem Platz 3 war Burn, Butcher, Burn von Butcher.
Aber
was ich offensichtlich mal so 4 Tage lang einfach am Stück die ganze Zeit laufen lassen habe.
Bist du dir sicher, dass es von deiner Manipulation kommt oder hast du nicht einfach extrem oft den Witcher-Song gehört?
Ich habe es auch extrem oft gehört, aber ich kann mir es einfach nicht vorstellen, dass ich es so oft hingehört habe. Also was immer Sinn macht, das Time von Hans Zimmer mal auf Platz 1. Das ist quasi seit 10 Jahren auf Platz 1, weil es mein Konzentrationssong ist. Also das macht Sinn. Und Running Up That Hill macht auch Sinn. Aber es zeigt mal wieder, wie geprägt ich von Netflix einfach bin.
Ja, gibt uns jetzt Netflix unsere Musiksachen vor oder Spotify oder Apple, wie heißt denn das? Apple Music heißt das, ne?
Apple Music heißt es, ja.
Ja, oh, ich weiß, ich kenne moderne Dinge. Ich bin jung und hip und kenne Technik.
Jetzt mach uns hier nicht ein schlechtes Gewissen. Also wenn du auch schon anfängst mit, ich bin so alt, dann...
Das kommt, weil ich so oft mit euch rumhänge wahrscheinlich.
Oh mein Gott.
Okay, Schluss Annie, damit. Jetzt wollte ich eigentlich dann weitergehen zu dem nächsten Thema. Und zwar wollen wir eigentlich in dieser Folge nicht nur über Musik reden, sondern auch über Weihnachtsfilme. Denn es geht natürlich auch auf Weihnachten zu. Und da wollten wir uns einfach mal über unsere Lieblings-Weihnachtsfilme unterhalten. Und damit herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, eurem Film- und Serien-Podcast, powered by Vodafone. Wir, das sind Lisa Weihnachtswichtel-Oppermann, Laura Christmas-Carol-Samide, und ich bin Fabian Douglas. Bevor es aber soweit ist,
der Grinch. Erst
Fabian der Grinch Douglas. Passt sogar schön. Okay, bevor es soweit ist, erstmal ein wenig Werbung. Viele unserer Lieblingsweihnachtsfilme, so viel kann ich schon mal verraten, laufen im Programm von Netflix. Falls euch das Abo da bislang zu teuer war, dann habe ich jetzt genau das richtige Angebot für euch. Denn bei Vodafone zahlt ihr in den ersten 6 Monaten nur 4,99 €. Dafür müsst ihr nur den Giga-TV-Cable inklusive Netflix-Tarif zu eurem Kabel-, Internet- und Phone-Vertrag hinzubuchen. Dann habt ihr nicht nur Highspeed-Internet und Telefonie, sondern auch beste Unterhaltung mit zahlreichen TV-Sendern in brillantem HD, einer riesigen Mediathekenauswahl und Zugriff auf den Streaming-Riesen Netflix. Mehr Infos zum Tarif findet ihr in den Shownotes. Damit gehen wir aus der Werbung und wieder zurück ins besinnliche Weihnachtswunderland. Genau, wir wollen heute mal, wir haben die gute Idee gehabt, einfach mal ein bisschen über unsere Lieblingsweihnachtsfilme zu reden. Ich muss gestehen, ich bin da gar nicht so jemand, der so oft und so viele Weihnachtsfilme guckt, aber ihr beide, Lisa und Laura, deswegen habe ich euch dazu geholt, ihr seid ja also die Weihnachtsfilm-Cracks in unserem Team und ich bin sehr gespannt, was alles Interessante ihr heute erzählen werdet. Lisa, möchtest du mal anfangen? Was ist denn einer deiner Lieblingsweihnachtsfilme?
Tja, also ich habe eben schon gesagt im Vorgespräch, ich habe halt 3 Filme mitgebracht heute. Ich finde es bei manchen schwierig zu sagen, ob es wirklich sozusagen mein Lieblingsweihnachtsfilm ist oder ob es einfach nur ein Film ist, den ich sehr oft gucke. Weil mein Weihnachtsfilmkonsum durchaus minimal verwerflich ist, würde ich behaupten. Oder sagen wir so, es könnten Fragen gestellt werden, auch von mir an mich selber.
Du guckst quasi als Adventskalender jeden Tag einen Weihnachtsfilm ungefähr, oder?
Also so war das, so eine Art war das die letzten Jahre. Dieses Jahr bin ich erschreckend weit zurück. Also ich glaube, Laura hat viel, viel mehr Weihnachtsfilme geschaut dieses Jahr. Ich habe so, ich weiß gar nicht, vor 5 Jahren oder so, als diese Netflix-Weihnachtsfilme auch rauskamen oder es anfing mit diesen Netflix-Weihnachtsfilmen, habe ich so eine Tradition irgendwie gestartet, dass ich wirklich diese Filme schaue und dann halt auch immer die neuen. Und es hat sich so ein bisschen verselbstständigt, sodass ich jetzt eigentlich gar nicht mehr weiß, ob ich wirklich die Filme, also ob ich das nur wegen der Tradition mache oder was meine Beziehung zu Weihnachtsfilmen ist. Es ist so eine ganz komische Hassliebe, weil ich auch bei ganz vielen Filmen denke so, ja, also es ist schon dumm, aber irgendwie ist es halt auch super lustig. ich kann aber mit einem anfangen, einem Netflix-Weihnachtsfilm, der gar nicht so cringe ist, finde ich. Also es gibt ja in allen Weihnachtsfilmen, oder ich sag mal so, es gibt ja auch was ist ein Weihnachtsfilm? Es gibt ja verschiedene Arten von Weihnachtsfilmen, aber in dieser Weihnachtsfilmart, die quasi so cheesy Rom-Com-Dinger sind, gibt's ja immer so verschiedene Elemente, die dann quasi so abgehakt werden. Ich glaube, Fabian, du hast auch schon im Shorts-Adventskalender ein Video dazu gemacht, oder wenn du es noch nicht gemacht hast, dann kommt's noch.
Du meinst die Tropes, die Klischees?
Genau.
Ja, da habe ich 2. Da habe ich die schönsten und die absurdesten. Und auf das Shorts mit den absurdesten freue ich mich ganz besonders, weil es ist sehr, sehr schön geworden, sehr witzig.
Guck ich auf bin jeden mir Fall ziemlich sicher, dass diese absurdesten Dinger alle bei der Prinzessinnen-Tausch-Trilogie vorkommen werden. aber die habe ich heute nicht mitgebracht. Ich habe einen Film mitgebracht, der mit der erste oder ich glaube der erste oder zweite Film war, den Netflix überhaupt als Weihnachtsfilm so als Original rausgebracht hat.
Gehört das zum MCU?
Ja, jetzt geht's zum MCU. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt kurz abbiegen soll oder ob ich erstmal den Film. Alle Leute, die das hören, sind schon so: Lisa, erzähl endlich, welchen Film du mitgebracht hast. Kannst du nicht deine ganze Lebensgeschichte erzählen? Aber ich muss jetzt in einem Nebensatz nochmal einwerfen: Es gibt viele Netflix-Weihnachtsfilme. So viele inzwischen, dass die teilweise verbunden sind. Und Netflix hat selber beschlossen, dieses quasi Netflix-Filmuniversum, also Weihnachtsfilmuniversum, das NCU zu nennen. Das Netflix Christmas Universe, das natürlich quasi ist wie das MCU, nur mit Weihnachtsfilmen. Es gibt auch ein Video, falls ihr euch das angucken möchtet, auf, wie heißt der Kanal? Ich glaube, Still Watching Netflix oder so. Also ich glaube, ihr könnt es auch wahrscheinlich einfach bei YouTube NCU eingeben, NCU Netflix. Und das ist so ein lustiges Video. Da wird halt, werden auch so ein bisschen die Charaktere aus den Weihnachtsfilmen mit den Leuten aus dem MCU verglichen. Da kommt dann zum Beispiel das, wie war das noch? Ich glaube, Amber von The Christmas Prince ist Tony Stark oder so. Ja. Oder Iron Man, ja genau. Ja, das existiert, Leute. Jetzt habt ihr das auch im Kopf. Ich empfehle dieses Video, es ist sehr lustig. Und was auch zum NCU gehört, ist die Weihnachtskarte. Das ist der Film, den ich mit hab. Und der heißt, glaube ich, auf Englisch The Christmas Inheritance. Und genau, wie gesagt, es war so einer der ersten Filme. Deswegen, ich finde den auch eigentlich ganz cute so. Ich habe den gefunden, weil nämlich der 2017 rausgekommen ist. Und in der Hauptrolle spielt, habt ihr The 100 geguckt, diese Serie? Mm-mm. Okay, weil ich hatte nämlich 2017, 2016 so eine extreme Fanphase von The 100. Das ist so eine Science-Fiction-Show auf hier CW, glaube ich, oder von CW. Und das kennt vielleicht einige von euch, da werden basically 100 Jahre in der Zukunft, die Erde ist unbewohnbar und ein paar Teenager werden auf die Erde geschmissen, um zu checken, so, ja, guckt mal, ob man da wieder leben kann, viel Spaß. Und da hat Eliza Taylor mitgespielt und da war ich halt, wie gesagt, voll in meiner Fanphase, oh mein Gott, The 100 ist mein Leben. Und deswegen habe ich natürlich dann auch diesen Weihnachtsfilm geschaut. Und da wird natürlich auch das Rad jetzt nicht neu erfunden. Also es geht um eine Erbin, das ist dann Eliza Taylor, die in so ein Dorf geschickt wird, wo ihr Vater aufgewachsen ist. Und sie muss eine Tradition fortsetzen. Und zwar schicken er ist halt so reich so, deswegen ist sie halt auch eine Erbin so. Und er und sein Firmengründer Bro haben so eine Tradition, dass sie sich jedes Jahr eine Weihnachtskarte schicken. Daher kommt auch der Name. Und sie soll das quasi persönlich irgendwie überbringen. Und dann ist sie halt in einem Dorf. Und was passiert natürlich, wenn man so ein reiches Stadtkind ist und in einem Dorf so, oh mein Gott, das Dorf ist voll komisch. So, ich fühle mich voll nicht wohl. Oh, da ist ein attraktiver Typ. Jetzt fühle ich mich doch gar nicht mehr so unwohl. Und aber der ist ganz süß, der Film, finde ich. Also das ist halt so ein, natürlich wie so diese Netflix oder diese Weihnachts-Romcoms. Man weiß halt schon von Anfang an, was passieren wird. Aber ich finde, man kann den irgendwie, also einfach entspannt gucken. Und er hat halt nicht diesen schauspielerisch interessanten Charakter der Prinzessinnen-Tausch-Trilogie zum Beispiel. Also ich finde, es gibt auch durchaus ein paar süße Momente und ich guck den halt. Ich weiß nicht, also es ist jetzt nicht das Beste, was ich jemals gesehen habe, aber ich finde, man kann das ganz gut gucken. Ja.
Ich vermute mal, dadurch, dass das ja in einem kleinen Dorf spielt oder in einem kleineren Ort spielt, ist natürlich auch ein bekanntes Weihnachtsklischee von Weihnachtsfilmen. Mhm. Dieser Ort ist vermutlich auch sehr, sehr schön geschmückt und deswegen verströmt wahrscheinlich der Film auch sehr viel Weihnachtsflair, oder?
Ich glaube, der ist gar nicht so überbordend geschmückt wie so andere Orte, also schon auch. Also natürlich schneit es auch irgendwann voll doll, es gibt so einen Schneesturm, aber es gibt so ein Special-Ding in dem Ort und zwar gibt's da so ein so Eisskulpturen, die hat halt zur Weihnachtszeit dann der eine Typ gemacht hat. Das sorgt dann vielleicht für den von hier erwähnten Weihnachtsspirit.
Ich finde bei dem Film immer am lustigsten der Anfang, weil sie ja am Anfang so ein bisschen kritisch dargestellt wird, als quasi die reiche Erbin, die halt eigentlich irgendwie nicht so richtig ernsthaftig irgendwie ist und so weiter und so fort. Und sie wird halt einfach charakterisiert direkt am Anfang in der ersten Szene, dass sie halt einfach so ein Salto macht, in einem Baum landet, auf so einer New Yorker Christmas Party. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir nur so, why?
Es ist halt so richtig dumm. Und vor allem ist es dann voll der Skandal, dass sie so voll die Kontrolle verloren hat über ihr Leben, weil sie so ein Salto gemacht hat. So, lass die Leute doch Saltos machen.
Also sie macht ja, man sieht dann irgendwie auch noch so die Newspaper. Genau. Wie sie halt irgendwie mit ihrem sie hat so ein rotes Kleid an und dann auch noch so einen roten Schlüppi drunter. Und dann macht sie da so ein Salto durch den Raum und landet in diesem Baum und hängt dann da so drin. Und das ist dann irgendwie, das ist der Grund, warum sie hat einfach auch den Bezug zu Christmas verloren. Das sieht man ganz deutlich.
Ja, genau, natürlich. Das ist ja auch immer das Problem bei solchen Filmen, so dass der Spirit of Christmas, also der Geist der Weihnacht, ist verloren in den Leuten. Mhm. Und deswegen müssen die jetzt diese eine Sache machen, um wieder auf den richtigen Weihnachtspfad zu kommen. Was ich auch witzig finde, ist, Spoiler Alert, dass am Anfang, also Andy McDowell spielt auch mit. Spricht man die so aus? Ja, ne? Mhm. Gut, ich war gerade so, es hat gerade komisch in meinen Ohren geklungen. Und sie spielt halt Andy und Andy backt Dinge und dann sagt, oder ich weiß gar nicht, hat sie in die Bäckerei oder backt sie einfach nur so? Ich glaube, sie ist in so diesem Café da drin. Sie hat das Café, so war das, glaube ich, genau. Und dann fragt sie irgendwie, was halt Ellie, also Elizas Charakter, eigentlich macht. Und sie muss sich halt tarnen. Sie darf in diesem Ort nicht sagen, wer sie wirklich ist. Also, dass sie eigentlich super rich ist und so. Und dann sagt sie halt so, ja, ich bin halt Bäckerin. Und dann kommt es natürlich zu so einer Situation, wo sie dann auf einmal backen muss. Und dann ist sie halt so zu dieser Andy so, ja, möglicherweise kann ich nicht backen. Und dann bringt ihr Andy das halt bei. Und am Ende kann sie wirklich richtig gut backen. Und da freue ich mich jedes Mal. Hm. Hat sie ein neues Hobby einfach.
Kleiner Tipp, wenn ihr irgendwann mal flunkern müsst, was ihr arbeitet und ihr wollt nicht verraten, was ihr wirklich arbeitet, das würde ich auch allen Figuren in jeglichen Filmen immer raten, müsst ihr sagen, Sozialversicherungskauffrau oder Sozialversicherungskaufmann. Das klingt so langweilig, dass dann nie jemand irgendwelche Rückfragen stellen wird.
Das ist wie dieses Accountant-Meme oder dieser Accountant-TikTok-Song. Kennt ihr den? Dieses, wo Personen dann immer, wenn sie irgendwas Spicyes oder so als Job machen, so sagen so, ja, ich bin Accountant, weil da fragt auch niemand nach einfach. Und da gibt's so einen Song dazu, ich schicke ihn euch gleich.
Ja.
Ja, ich finde tatsächlich, dass der Film von diesen ganzen Netflix-Filmen einer derjenigen ist, der nicht ganz so schlecht ist. Das stimmt.
Ja, genau.
Hey, wow.
Ja. Das
okay,
ist, glaub ich, das Wert,
den tue ich auf jeden Fall auf meine Liste an der Film.
Oh, das war überzeugend. Wartet, dass ich noch mitgebracht habe später. Aber vielleicht wollt ihr ja erstmal noch Sachen erzählen. Vielleicht habt ihr ja so ein bisschen anderen Input.
Ich muss aber sagen, ich finde sowieso, das muss man immer alles mit so einem ganz bestimmten, also man muss das einfach auf eine bestimmte Art und Weise sehen. Weil
man braucht,
diese Christmas-Filme, die guckt man sich ja nicht an, weil man qualitativ hochwertiges Kino sehen möchte.
Auf keinen Fall.
Meistens nicht. Sondern die guckt man sich eher an, weil man halt in Weihnachtsstimmung geraten möchte. Also
und
das
außerdem,
ist so der Grund, oder?
Ja, ich finde auch, dass so Dezember filmtechnisch und auch Spotify-mäßig übrigens, um wieder zum Jahresrückblick zu kommen, ist so gefühlt so eine gesetzlose Zone in Anführungszeichen. Ich finde, man darf das dann einfach machen und dann nach Dezember ist man so, was ist das jemals passiert, dass ich gerade diesen Monat 20 Weihnachtsfilme geguckt habe?
Nein.
Und beim Spotify-Rückblick wird ja, glaube ich, auch Dezember nicht aufgezeichnet. Das heißt, ihr könntet jetzt die ganze Zeit, ja, was ist denn komische
Musik?
Okay,
was im Dezember passiert, bleibt im Dezember, verstehe.
Genau, die ganzen Weihnachtslieder wären da sonst auch alle in eurem Jahresrücklick, wenn es im Dezember wäre.
Ja.
Also Laura, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe auch eine Netflix-Serie mitgebracht, und zwar Dash und Lily. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Habt ihr sie gesehen, beide?
Nein.
Nee, und du erzählst schon seit 2 Wochen davon und ich will jetzt endlich wissen, worum es geht. Ich habe es nämlich immer noch nicht nachgeschaut.
Ich weiß nicht, habt ihr zufällig Nick und Noras Infinite Playlist gesehen?
Nein, auch nicht.
Das ist so ein Young Adult Film mit Kat Dennings und Michael Cera aus dem Jahr 2008. Mhm. Auch einer der Filme, die ich empfehlen kann, wenn man Bock hat auf so eine richtig schöne Young Adult Rom-Com. So, und Dash and Lily ist nämlich die Weihnachtsversion quasi davon. Also es geht um 2 Teenager, die beide so ein bisschen quirky sind, aber halt, also quirky, deutsche Übersetzung, das ist eine gute deutsche Übersetzung, ein bisschen flippig. Die sind flippig. Genau. Weird ist keine deutsche Übersetzung.
Ich weiß, so ein Witz.
Mann.
Mann, Leute.
Also, das geht um 2 flippige Teenager. Und die wohnen beide in New York, weil ist ja klar, ich meine, Weihnachten und New York gehört halt einfach zusammen.
Natürlich.
Und das Ganze beruht auch auf einer ganzen Buchreihe. Theoretisch hätte Netflix also die Möglichkeit gehabt, nach der ersten Staffel noch mehrere Staffeln rauszuhauen. Sie haben sich dagegen entschieden, was ich sehr, sehr traurig finde, weil ich mag die Serie einfach wahnsinnig gerne. Sie ist rausgekommen 2020, also ist jetzt 2 Jahre her. Ich habe sie wirklich seitdem, glaube ich, jetzt dieses Jahr, glaube ich, zum 3. oder 4. Mal mir angeschaut, also jede Weihnachten quasi. und manchmal auch zweimal, weil ich da einfach gerne abtauche. Man kann sie super gut an einem Abend bingen, weil es sind 8 Episoden, die sind immer eine halbe Stunde lang. Also eigentlich ist es so ein 4-Stunden-Wohlfühlfilm. Und die Handlung ist, dass Lilly ist so ein bisschen, sie ist so ein bisschen schüchtern, sie kommt nicht so ganz aus sich raus. Sie ist halt ein bisschen, sie empfindet sich ein bisschen als anders. Ich würde sagen, dass sie, ich meine, was heißt das schon? Was heißt, dass man anders ist? Aber natürlich ist es gibt natürlich absolute Legitimationen dafür, dass man als gerade als Teenager halt irgendwie sagt, okay, ich habe halt einen anderen Modestil, ich nähe meine Sachen selbst, ich hänge lieber mit Erwachsenen ab, weil die sind irgendwie netter und cooler als die ganzen Teenager. Die Teenager sind alle doof zu mir. Das ist halt Lilly. Und Lilly hat einen ganz tollen älteren Bruder, der mit seiner neuen Flamme sie dazu anhält, ein Notizbuch in ihrer Lieblingsbuchhandlung in New York zu verstecken, wo drauf steht, das ist ein rotes Notizbuch natürlich, und da steht drauf, do you dare?
Also, aber warum?
Traust du dich?
Wieso sollte man das tun?
Um jemanden kennenzulernen. Und sie hat einige Aufgaben in dieses Notizbuch reingeschrieben. Und Lilly ist ein absolut großer, großer Weihnachtsfan. Und sie denkt natürlich, dass sie jetzt jemanden sich an Land angelt, ein Teenager-Boy. Also sie sagt auch ganz spezifisch in dem Buch irgendwie, wenn du kein Teenage-Junge bist, dann
geh weg.
Leg das Buch bitte wieder zurück, weil das ist das, was ich suche. No shame, aber ich suche nach einem Teenager-Jungen. Genau, und dann findet das aber ausgerechnet der sehr, sehr, sehr zynische Weihnachtshasser Dash.
Also Fabian,
genau.
Ich bin kein Weihnachtshasser. Ich bin nur nicht ganz so deep im Weihnachtsfilm-Game drin wie ihr.
Das war
ein Scherz. Bist du ein Weihnachtshasser?
Es gibt nur Schwarz und Weiß hier. Keine Grauzone.
Und Dash ist immer noch heartbroken, hat also Liebeskummer von letztem Jahr, weil seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hat. Und er lässt sich aber auf dieses ganze Spiel ein. Und Lilly stellt ihm irgendwie auch ganz cute Aufgaben, die er halt eben so machen soll. Und am Ende soll er natürlich dann auch in das Notebook eben reinschreiben, in das Notizbuch reinschreiben und hinterlässt es dann auch. Und die schicken sich dann halt über die Vorweihnachtszeit dieses Notizbuch die ganze Zeit hin und her, ohne sich wirklich zu treffen. Und die Serie erzählt beide Perspektiven. Also sie erzählt sowohl von ihrer Welt als auch von seiner Welt. Und es ist einfach mega cute. Ich finde es einfach mega, mega cute. Und ich liebe das, dass es so, es ist wirklich, Weihnachten kommt irgendwie über dich hinher, gebraust wie so eine Dampfwalze. Also es ist wirklich alles in Rot und Grün und Glitzer und Schnee und New York und überhaupt. Aber halt nicht in so einer kitschigen Art und Weise, sondern in so einer sehr, ja, so ein bisschen, ja, so dieses klassische amerikanisches Independent-Kino-Weise. Und deshalb sage ich auch Nick and Nora's Infinite Playlist, weil das ist so ein ähnlicher Film. Also wo, was weiß ich, wo man dann irgendwie in so einen Untergrund Jewcore-Konzert geht und sie voll abgeht und sie hat einfach das geilste Outfit überhaupt an. Und es ist halt, ja, es ist alles ein bisschen flippig. Und ich mag es. Und ich glaube, Lisa, du würdest es lieben.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich weiß nicht, irgendwie bin ich gerade nicht so in diesem Young Adult Film- oder Serienmodus. Aber das bin ich eigentlich öfter mal. Deswegen könnte ich vielleicht einfach anfangen, es zu schauen. Aber ich habe noch eine kurze Frage. Und zwar, wurde Dash in der Weihnachtszeit von seiner Freundin verlassen? Und ist das der Grund, warum er Weihnachten nicht mag?
Nee.
Ach so, okay.
Jein, auch.
Er wurde also auch in der Weihnachtszeit verlassen.
Auch in der Weihnachtszeit. Also die Weihnachtszeit ist für ihn, glaube ich, nicht so die geilste Zeit, weil seine Eltern sind getrennt. Und theoretisch könnte es ja cool sein, weil er dann halt jetzt immer zweimal Weihnachten feiert. Aber seine Eltern sind auch nicht so die coolsten Eltern.
Okay.
Und er hat halt dieses Jahr, er ist halt auch so ein kleiner Zyniker halt einfach. Und er hat halt dieses Jahr zum Beispiel dann alle beiden Elternteile angelogen, dass er jeweils beim anderen ist, und in Wirklichkeit versteckt er sich in der in der krassen, in einem krassen Penthouse von seinem Papa in Manhattan.
Oh Gott. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass dass quasi diese Seite auch so angesprochen wird. Also nicht so überzogen wie von wegen, oh, man ist eben der Grinch, man mag eben kein Weihnachten. Weil es ist ja schon so im Dezember so, dass ja von allen Seiten suggeriert wird, jetzt ist die Weihnachtszeit, du musst dich toll fühlen, du musst Weihnachten lieben und du musst dich jetzt gemütlich fühlen. Und dann sind einige Leute, die das vielleicht gar nicht so finden, aus vielleicht genau solchen Gründen, wie du gerade angesprochen hast, sind dann halt so, ja, scheiße, warum, was stimmt mir nicht mit mir, dass ich jetzt irgendwie kein Weihnachten mag oder mich nicht wohlfühle? Deswegen ist das ja eigentlich eine ganz gute Perspektive.
Naja, es ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, wie du Weihnachten verstehst. Also verstehst du Weihnachten auch als eine Familienzeit oder gibt es auch eine Art und Weise, Weihnachten zu feiern ohne Familie, mit Freunden und weiß ich nicht, mit Freunden, Bekannten, wie auch immer. Und ist es dann trotzdem, kann es trotzdem eine schöne, besinnliche Zeit sein? Und das ist halt genau das, was natürlich gerade in ganz vielen Weihnachtsfilmen und Serien immer so suggeriert wird, dass das eigentlich nicht geht, ne? Also, dass eigentlich Familie ist so das Wichtigste. Und das lässt natürlich, finde ich, einen ganz großen Teil von unserer Bevölkerung auch außen vor. Und das stimmt, das nehmen sie in dieser Serie mit auf, aber natürlich auch mit so einem schönen Ausblick, weil er natürlich jemanden findet in der Zeit.
Ja.
Ist auch ein bisschen ein Weihnachtsklischee, oder? Wenn du Single bist und du bist eine handelnde Figur in einem Weihnachtsfilm, in einer Weihnachtsserie, bleibst du nicht Single.
Nee.
Das darf nicht sein.
Aber das ist ja Rom-Com generell. Das Ziel ist natürlich immer, alle irgendwie unter den Deckel zu kriegen.
Ja.
Das ist halt auch, da kann man ganz eigenen Podcast drüber machen, glaube ich.
Ja.
Das Thema.
Ja, dann, also das ist auf jeden Fall meine Empfehlung. Ich weiß nicht, Fabian, möchtest du noch was fragen zu Dash und Lily?
Nee, aber es klingt tatsächlich ganz gut. Wie alt ist dieser Zyniker, wollte ich noch fragen. Der ist auch ein Teenager.
Ja, die sind beide Teenager. Die sind beide 17, 18, so in dem Dreh.
Okay.
Das ist wirklich eine Teenager-Komödie, wirklich super, super klassisch. ja.
Nun, ich bin jetzt nicht so immer der allergrößte Fan von Teenager-Sachen. Also ich wurde zum Beispiel, darf ich das sagen? Ich wurde zum Beispiel, ich habe meiner Frau zuliebe Warrior Nun mit ihr geguckt. Das ist eine, würde ich sagen, es ist eher so Teenie-Ding. Das fand ich jetzt nicht so begeistern. Aber gut, ich meine, wenn der Typ Zyniker ist, vielleicht spricht das ja meine dunkle Seele an. Mal gucken. aber dann kommen wir doch gleich zu dem Thema. Und zwar, ich habe mir gedacht, dann vertrete ich jetzt einfach mal die Leute, die nicht so in dieser typischen Weihnachtsstimmung sind oder vielleicht mal alternative Weihnachtsfilme brauchen. Wobei ich glaube, die haben wir jetzt vergrault und die hören gar nicht mehr zu. Aber vielleicht kennt ihr ja jemanden, der nicht so der Weihnachtsfreund oder die Weihnachtsfreundin ist. Dann habe ich nämlich jetzt hier einen kleinen Tipp. Und zwar Gremlins. Denn wenn man so von Weihnachtsfilmen spricht, klar, Kevin allein zu Haus, Stirb langsam und wie sie alle heißen, aber irgendwie Gremlins, habe ich so das Gefühl, fällt oft unter den Tisch, wobei das eigentlich ein typischer Weihnachtsfilm ist, denn es geht am Anfang darum, dass der Vater für seinen Sohn ein Geschenk sucht und das Ganze spielt ja auch um die Weihnachtszeit herum, es liegt Schnee, ganz viele Weihnachtsornamente, Weihnachtsbäume und hast du nicht gesehen. Aber so von der Stimmung her ist es, glaube ich, eher unweihnachtlich.
Ja.
Also sehr chaotisch, sehr, sehr brutal und auch teilweise sehr gruselig. Das heißt, mit dem Film könnte man so theoretisch so als Brücke die beiden Parteien miteinander verbinden. Es gibt übrigens ja auch in dem Film ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, diese eine Figur. Und zwar, es gibt ja die Kate. Das ist ja die Freundin von Billy Pelzer, Kate, dargestellt von Phoebe Cates. Und die hat ja so ein Weihnachtstrauma. Und ich glaube auch, das wird am Ende nicht aufgelöst. Insofern
auch nicht besser, ne?
Nee, auf jeden Fall nicht besser. Also da habt ihr dann, wenn ihr jemand seid oder wenn ihr da nicht so mit was, mit Weihnachten nicht so am Hut habt, dann habt ihr da auch eine Figur, an die ihr andocken könnt. Den Film wollte ich auf jeden Fall vorstellen. Ich vermute mal, ihr habt den alle gesehen, oder?
Ja, ich habe den als Teenager mal irgendwann gesehen. Ich kann mich an fast nichts mehr erinnern, aber ich weiß noch, dass ich den damals richtig gruselig fand. Irgendwie. Also ich fand den nicht so besinnlich.
Naja, der hat sehr gruselige Passagen. Und er ist, ich habe es schon gesagt, auch sehr brutal. Dadurch, dass das ja kleine Fantasiewesen sind, die Gremlins, kann man ja auch diesen kleinen Fantasiewesen gegenüber sehr brutal sein. Es gibt eine Szene, da wird, es gibt eine Szene, da wird ein Gremlin, glaube ich, in eine Mikrowelle gesteckt. Also.
Ah, das. Oh Gott.
Ja. Aber streng genommen ein Weihnachtsfilm.
Aber das ist auch mit den Gremlins. Das ist mit denen so, und ich weiß es wirklich nicht mehr genau, aber die vermehren sich dann irgendwie die ganze Zeit und es werden immer mehr Gremlins.
Also
und so, ne?
Es sind erst Mogwais. Mogwais sind tatsächlich, glaube ich, auch echte, also die gibt's auch wirklich in der Folklore.
Ach ja, und zu
gibt's nicht wirklich, aber sie gibt's wirklich in der Folklore.
Die anders, ne?
Und da gibt's drei Regeln. Du darfst sie nicht nach Mitternacht füttern. Du darfst sie nicht, sie dürfen nicht nass werden und sie dürfen, glaube ich, kein Sonnenlicht abbekommen. Und
Gott, das
klingt
so wie ich, die man ihre Pflanzen versucht zu pflegen und das noch so mittelmäßig schafft.
Genau, und das ist das Problem. Wenn nämlich ein Mogwai nass wird oder wenn er nach Mitternacht was frisst, dann pflanzt er sich fort und dann wird aus dem, und wenn man das dann nochmal macht, dann wird aus diesen Mogwais werden dann die Gremlins.
Stimmt, ja.
Ja.
Hm. Tja, nicht so entspanntes Weihnachten, wenn man 3 Tonnen von denen zu Hause oder in der Mikrowelle hat. Beziehungsweise das, ja. Die Mikrowelle war wahrscheinlich eher der Ort, um sich den Dingern zu entledigen.
Ja,
oder?
Genau.
Ich weiß es nicht mehr.
Ja.
Okay.
Das ist vielleicht auch eine Parabel auf die verrückte Weihnachtsverwandtschaft, wer weiß. Laura, hast du den gesehen?
Boah, das ist so lange her. Ich kann mich wirklich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Von wann ist der nochmal? Aus welchem Jahr ist der?
Aus den 80ern ist der.
80ern, ne?
Ja. Der ist von 1984.
Wow.
Krass. Ja, wir können ja nochmal alle gucken vor Weihnachten.
Ja, also ich habe die DVD hier noch rumliegen und ich habe die auch gerettet. Wir haben unseren Filmschrank ausgemistet und habe ich gesagt, nein, das ist ein Klassiker, der bleibt da. Und jetzt müssen wir den vielleicht auch mal gucken.
Wir haben jetzt Tradition, jedes Jahr.
Ja. Genau. Ich wollte gerade vorschlagen, wir müssen mal, ich weiß nicht, wie es bei euch in euren Filmschränken ist, aber ich habe ein paar Filme, die seit Ewigkeiten in meinem Regal liegen, die ich halt irgendwie geschenkt bekommen habe oder so und die ich noch nie geschaut habe. Immer noch nicht. Und man müsste mal so ein Podcast-Special machen, wo man all diese seltsamen Filme guckt, ja, die man irgendwie mal geschenkt bekommt und die irgendwie im Regal sind aus irgendeinem Grund.
Ja, müsste man.
Ich habe ja relativ lange als Filmkritikerin gearbeitet und bevor alles digital wurde, hat man manchmal so einfach random DVDs zugeschickt bekommen, die man dann rezensieren musste. Und da habe ich wirklich richtig, da habe ich auch sehr viel ausgemistet, weil ich da wirklich die merkwürdigsten Filme immer in meinem Regal stehen hatte und immer so Leute dann immer gefragt haben, so, warum hast du dir das denn gekauft? Ich so, du, nehme ich nicht.
Ja, genau so ist das bei mir auch. Also ich habe auch irgendwie total random so eine Wrestling-DVD, weil die mal im Büro umsonst lag. Und ich weiß so, frag mich nicht. Naja.
Wir haben immer noch Dr. Zhivago auf VHS im Büro liegen.
Ach ja, stimmt.
Wenn du mitnehmen möchtest.
Ja, klar. Das spiele ich dann in meinem VHS-Player ab. Ja. Tja, so, ich weiß nicht. Gibt es noch Zwischenfragen zu den Gremlins? Ich überlege gerade, mit welchem Film ich gleich weitermache. Ob ich was qualitativ Hochwertiges oder eher nicht.
Was du willst. Es ist die Weihnachtszeit, da ist fast alles erlaubt.
Ich glaube, weil vielleicht, wie gesagt, ist das dann auch schon in einem Short vorgekommen. Und manche Leute, die das hier hören, sind so, ja, wir wissen doch schon, was Lisas Lieblingsweihnachtsfilm ist. Aber ich glaube, ich stelle ihn jetzt ans Ende und erwähne ganz kurz einen anderen Film, von dem ich ebenfalls nicht behaupten würde, dass er krass gut ist. Aber ich hau's einfach raus. Ich gucke jedes Jahr den Christmas Prince. Es ist einfach so. Das ist auch ein Netflix-Film.
Das ist Iron Man, ne? Iron Man.
Ja, genau. Ich glaube, es ist Iron Man. Ja. Genau, das ist der Iron Man aus dem MCU.
Ja, okay.
Und es ist halt einfach. Ja, also das Ding ist ja, dass der Film sowohl der Film als auch die Prinzessinnen-Tausch-Trilogie eine Trilogie ist. Das wollte ich eigentlich sagen. Also diese Weihnachtsprinz-Reihe ist auch eine Trilogie. Und ich habe dieses Jahr beschlossen, dass ich glaube ich aber wirklich es bei dem Film wahrscheinlich nicht belassen werde. Checkt mein Letterboxd und guckt, ob es wirklich passiert. Vielleicht gucke ich auch heute Abend einfach den nächsten. Und bei A Christmas Prince geht's darum, dass eine Journalistin beziehungsweise angehende Journalistin in ein Königreich geschickt wird, um quasi für so ein Klatschblatt den Prinzen dieses Königreiches zu covern, weil der angeblich voll der Playboy sein soll und vielleicht gar nicht den Thron antreten wird. Oh mein Gott, Gott bewahre. Und dann kommt sie halt dahin und wird erstmal so quasi, diese ganzen Presseleute werden so abgelehnt. Und dann ist sie so, ich kann nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Was tue ich jetzt? Und dann bricht sie einfach ins Schloss ein und wird dann versehentlich für die neue Tutorin von der Prinzessin, dieser Mini-Prinzessin, der Schwester von dem Prinzen gehalten.
Wie
und
das
dann
halt
ist
so
sie
passiert.
wie das halt so passiert. Das ist super. Und dann natürlich kommt sie dann dem Prinzen nahe, erst zu Recherchezwecken und dann ist es natürlich, ja, dann verstehen sie sich halt voll gut. Und es ist halt super witzig, weil ich meine, der Film ist auch, ich finde ihn jetzt nicht gut, aber er ist auch nicht so schlecht. Aber es gibt einige Elemente, die halt super witzig sind. Und zwar halt erstmal, warum wird sie als Copywriterin überhaupt einfach für so eine große Reise weggeschickt, dass sie da in so ein Land kommt und diese ganze Pressereise begleiten darf? Dann, wie schlecht ist die Security an diesem Schloss, dass sie da einfach reinkommt und halt auch sogar von dem einen Menschen da überprüft wird und der sieht ihren Presseausweis gar nicht und so? Und dann, das ist jetzt ein mega großer Spoiler eigentlich. Ich weiß nicht, sonst kann ich den kurz sagen?
Oder? Ja, sag den. Ja,
ist es ist eine Christmas Prince? Ich weiß nicht, ob es so schlimm ist, da
nee.
Sachen zu spoilern. Also passt auf.
Am Ende jeder, der das nicht hören möchte, hält sich jetzt einfach mal kurz die Ohren
genau.
zu.
Genau. Jeder, der diesen Film absolut nicht gespoilert haben möchte, weil man absolut nichts voraussagen könnte, jemals. Ja, genau, muss jetzt weghören, weil am Ende gibt's nämlich Drama. Weil nämlich herauskommt, durch Zufall, auch durch Amber, dass der Prinz gar nicht in der richtigen Blutlinie ist von dem König und der Königin. Er wurde adoptiert. Oh no. Und dann ist es nämlich total dramatisch, weil die am Ende dann quasi an Weihnachten, da gibt's nämlich so quasi so einen Gegenspieler und seine Freundin, die dann stattdessen den Thron an sich reißen wollen. Und dann gibt's halt so ein Hearing oder so eine Krönung am 24. Und dann scheint alles verloren zu sein. Aber dann setzt Amber ihre journalistischen Skills ein und findet in einer Weihnachtsdekoration so einen Zettel, den der König vor seinem Tod geschrieben hat, wo drauf steht, ja, adoptierte Leute können jetzt auch offiziell König sein. Und dann ist am Ende halt alles voll gut gelöst. Und ich frage mich jedes Mal, was ist das für eine Strategie, Junge? Ich meine, klar, so deine Frau weiß, dass dieses Weihnachtsornament dann irgendwie von dir kommt und so. Aber er hat einfach die komplette Zukunft seiner Familie und des Königreiches in so einen so einen Eichelschmuck reingeschmissen. Und ich meine, was ist, wenn das niemand gefunden hätte?
Vor allen Dingen, und ich frage mich auch die ganze Zeit, ganz ehrlich, was ist die Taktik? Warum kann man das nicht einfach schon offiziell in ein Gesetz aufnehmen? Warum muss das da drin verstecken?
Also ich höre raus, dass du den auch gesehen hast, Laura. Und ich vermute, dass Fabian ihn nicht gesehen hat, aber ich weiß
Nein.
es nicht.
Aber ich frage mich gerade, ob House of the Dragon anders verlaufen wäre, wenn auch da so ein Zettel aufgetaucht wäre.
Stimmt, ja. Eigentlich ist, weiß ich nicht, ja, ist eigentlich Kristen Cole ist der wahre König. Ich stehe in dieser Weihnachtsdeko.
Nein, der Zettel, der auftauchen hätte müssen, um alles zu ändern, ist, mit Egen habe ich übrigens nicht gemeint, dass genau. dein Sohn König wird.
Genau, so Viserys aus dem Jenseits. So, hallo, so,
Allison, das ist ein großes Missverständnis.
Excuse me. Ja, also den kann man sich mal angucken. Ich verspreche, ich stelle gleich auch noch was richtig Tolles vor, also was so ernsthaft Tolles. Aber vielleicht stellen Laura und Fabian jetzt ja noch Sachen vor, die vielleicht nicht Christmas Prince sind.
Okay, alles klar. Es wird bei mir qualitativ gleich. wir sind immer, also wie, ähnlich wie bei Dash und Lily sind wir nicht im kompletten Trash, aber wir sind auch noch nicht bei qualitativ hochwertig gelandet. Mhm. Und zwar, meine zweite Empfehlung für Weihnachten ist eine weitere Netflix-Serie, die da heißt auf Deutsch Weihnachten zu Hause. Sie ist eine norwegische Serie, das heißt, die heißt auf Original, und ich kann das absolut nicht aussprechen, aber irgendwas mit Hjemtejul, was tatsächlich sich übersetzt in Weihnachten zu Hause. Also es ist richtig gut. Man kann auch einfach sagen Weihnachten zu Hause. So, die Serie hat 2 Staffeln bisher. Die erste Staffel ist rausgekommen 2019, die zweite Staffel ist rausgekommen 2020. Ich gehe davon aus, dass es keine weitere Staffel gibt, weil es ein ganz schönes Ende gibt. Es gibt jeweils 6 Episoden pro Staffel, wieder eine halbe Stunde nur lang. Das heißt, wieder super snackable, kann man einfach nebenbei
snackable Content.
Snackable vor Weihnachten wegsnacken. Und es ist, es geht um die 30-jährige Johanne. Und Johanne ist Single. Und
natürlich.
Sitzt in der Vorweihnachtszeit bei ihren Eltern und ihren 2 Geschwistern, die beide natürlich schon verheiratet sind und Kinder haben. Und sie sitzt natürlich am Kindertisch, wie man das so kennt. Mhm. Und weil sie eben Single ist. Und die ganze Serie fängt damit an, dass sie halt, die Kamera zoomt so langsam, sie fährt so langsam auf ihr Gesicht zu und man hört ein Voice-Over und sie sagt halt, ich mache gleich was richtig Dummes. und dann sitzt sie da halt und sagt, übrigens an Weihnachten bringe ich meinen Freund mit. Und alle so, oh, du hast endlich einen Freund, oh, das ist aber schön, oh, wir freuen uns aber total. Und dann springt das natürlich irgendwie so ein bisschen zurück und dann muss sie jetzt erklären, was eigentlich genau passiert ist und warum sie überhaupt auf die Idee gekommen ist, ihrer Familie zu erzählen, dass sie jetzt einen Freund hat und warum das wichtig ist und überhaupt. Und es ist ein wahnsinnig, also erstmal ist es wahnsinnig cute, weil es halt irgendwie in Norwegen spielt. Sie wohnt da in diesem kleinen Ort. Es liegt die ganze Zeit Schnee. Sie fährt die Hälfte der Zeit mit so einem Stehschlitten rum, was ich schon ein großer Fan bin. Sie ist oft sehr, sehr, sehr betrunken, wovon ich auch ein sehr großer Fan bin. und sie fängt halt an, random Leute zu daten, weil ihre Mitbewohnerin dann zu ihr sagt, ja, mein Gott, da musst du jetzt halt ran, ne? Jetzt musst du halt irgendjemanden finden. Warum nimmst du nicht irgendjemanden halt einfach mit? Und sie fängt an, random Leute zu daten. Und ich habe mein Lieblingsdate ist mit so einem Typen, dessen Nase die ganze Zeit pfeift. Und er hört das aber nicht. Das ist einfach so geil. Ja. Es sind sehr, sehr viele Klischees auch drin, aber gleichzeitig so charmant erzählt, dass du halt eigentlich die ganze Zeit so vor dich hinlachen musst. Und es hat ein wahnsinnig, also die erste Staffel hat schon ein wahnsinnig, wahnsinnig tolles Ende, weil am Ende, soll ich das Ende spoilern oder möchtet ihr das gucken?
Es kommt drauf an. Also ist kommt das aufs jetzt Ende so? An. Ja, ist das jetzt so wie bei Lisas Film, dass man die ganzen Wendungen und das Ende eh schon von 10 Kilometer Entfernung sieht? Oder ist das tatsächlich ein Spoiler, wertes Spoiler?
Naja, es ist halt, also am Ende ist es gar nicht so, dass es darauf wirklich drauf ankommt, weil es geht ja nicht, also es ist keine Mystery-Serie, wo dann irgendwann rauskommt, mit wem kommt sie zusammen? Es geht um, eigentlich am Ende geht es um Selbstliebe. Also es geht wirklich darum, irgendwo auch irgendwie rauszufinden, okay, was bist du dir selbst eigentlich wert und warum musst du dich darüber identifizieren, dass du mit jemand anderem zusammen bist. Also das sind immer wieder Themen, die da halt einfach in dieser Serie hochgenommen werden irgendwie und durch sie und aber auch durch sehr viele sehr, sehr schöne Nebencharaktere erzählt werden. Und ich finde es auch sehr inklusiv so. Also es wird sehr auf verschiedene Varianten von dem, wie man halt sein Leben gestaltet, irgendwie mal kurz geschaut. Am Ende des Tages ist es natürlich trotzdem, es ist jetzt nicht, es ist kein Deep Dive.
Es ist jetzt nicht. Es ist halt immer noch eine Weihnachtsserie.
Es ist immer noch eine Weihnachtsserie, es ist nicht das Tiefste, aber ich finde es halt einfach, es geht sehr leichtfüßig mit sehr schweren Themen um. Und da sind wir halt auch wieder bei der ganzen Frage, ne? Also wie verbringt man eigentlich seine Weihnachtszeit? Was ist eigentlich wichtig? Und welche Personen sind wichtig? Und ja, also ich kann diese Serie wahnsinnig empfehlen. Ich finde beide Staffeln total toll. Ich finde das vor allen Dingen das Ende von der ersten Staffel mag ich richtig, richtig gerne. Und es ist, ja, und es ist noch dazu einfach auch mal eine norwegische Serie. Und also grundsätzlich ist es bei mir sowieso so, dass Netflix mir ständig immer alle norwegischen und dänischen und finnischen und schwedischen Serien immer vorschlägt, weil ich auch immer die Erste bin, die dann sagt, ja, mhm. Und deshalb, also ich weiß immer ganz genau, wenn wieder was aus Skandinavien irgendwie veröffentlicht wird auf Netflix, ich krieg sofort auf meiner Startseite angezeigt. Deshalb habe ich auch diese Serie angezeigt bekommen und ich liebe sie. Ich liebe sie wirklich sehr. Ich gucke sie jede Weihnachten. Ich find's toll und ich kann sie sehr empfehlen.
Ich muss sagen, ich bin eigentlich gar nicht so unabgeneigt, die zu schauen, wobei ich sonst immer so bin zu Weihnachten, wenn so Weihnachtsserien rauskommen. Das ist halt schon auch nochmal so ein doppeltes Commitment, weil es eben Weihnachtsthema und Serie ist.
Das stimmt, aber wenn du auf der anderen Seite den Weihnachtsprinzen alle drei Filme dir anguckst, bist du auch schon bei 4,5 Stunden und eine von dieser Staffeln kostet irgendwie ist 3 Stunden lang.
Ja, okay, aber ich gucke ja manchmal dann auch nur einen, aber du hast recht. aber ich dachte auch bei der Serie ganz lange, dass das diese Luke Mockridge-Serie ist und deswegen wollte ich es nicht schauen. Aber jetzt, wo ich weiß, dass es eine norwegische Serie ist.
Nein. Ja. Ich würde keine Luke Mockridge-Serie
vorschlagen. Nee, das weiß ich. Ja, aber das davor, bevor du es erzählt hast, dachte ich immer, das wäre diese komische Serie.
Nein, ist es nicht.
Vielen Dank für den Tipp, Laura. Ich finde, die klingt tatsächlich sehr interessant. Und vielleicht habe ich ja dann mal Zeit, in der Vorweihnachtszeit noch da ein bisschen reinzuschauen. Denn ich kann mich da teilweise auch sehr gut wiederfinden in den Themen. Ich habe etwas mitgebracht, das habe ich Lisa zu verdanken, denn wir haben auch im Folge von diesem Adventskalender, den wir da haben, so ein bisschen natürlich auch gebrainstormt und Lisa hat einfach mal so gedroppt, ey, by the way, eigentlich ist Prometheus, der Alien-Film von Ridley Scott, auch ein Weihnachtsfilm, denn in einer Szene stellt Idris Elba, also der Schauspieler Idris Elba in der Figur Janik, einen kleinen Weihnachtsbaum auf. Und so, stimmt, ja.
Den ich war selbst überrascht.
Das passt ja voll gut hier rein. Und
perfekt.
Das ist dann quasi ein Film, wenn ihr quasi von eurer Clique gezwungen werdet, einen Weihnachtsfilm vorzuschlagen oder ihr müsst einen Weihnachtsfilm gucken, aber ihr wollt gar keinen Weihnachtsfilm gucken, dann guckt doch Prometheus. Wobei, der Twitter-Account von HBO Max, der behauptet, es sei der perfekte Weihnachtsfilm, denn er greift relevante Themen auf, wie Themen des Glaubens, eine Geschichte, die auf der ganzen Welt erzählt wird und im Prinzip ginge es um weise Männer, die einem Stern folgen. Das kommt uns ja bekannt vor. Ich weiß es nicht, ob das wirklich ein Weihnachtsfilm ist.
Ich mag die Interpretation des Ganzen.
Ja, aber ich meine, letztlich geht es natürlich auch immer so um das, um was für ein Gefühl transportiert der Film. Und meiner Meinung nach ist es nicht so ein weihnachtliches Gefühl. Aber ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass ich finde, dass dieser Film sträflich unterschätzt wird, denn er kam nicht so gut an. Klar, die Figuren verhalten sich teilweise arg bescheuert. Das ist mir schon damals im Kino aufgefallen. Aber vom Production Value, ich meine, es ist ein Ridley Scott-Film, ist der fantastisch. Er hat einige richtig krasse Szenen.
Und ich muss immer an die Szene denken, wo die in dieser riesigen Höhle sind, als sie, glaube ich, zum ersten Mal die Zeichen finden oder so. Und das einfach so diese riesige, krasse Halle ist gefühlt.
Ja. Du meinst mit dem Kopf?
Ja, genau, das ist die.
Also
ja.
Es gibt mehrere sehr, sehr krasse und sehr gute Szenen in diesem Film. Ich glaube, es hat ihm ein bisschen geschadet, dass er Teil des Alien-Franchises ist, weil ich bin kein großer Fan davon, wenn man Mythen entmystifiziert, denn das war ja eigentlich gerade das Coole vom ersten Alien, dass man nicht genau wusste, was ist da eigentlich auf dem Planeten passiert und so. Hätte nicht sein müssen, aber auch darüber hinaus ist der Film einfach, hat der Film noch genug zu bieten, dass er für Sci-Fi beziehungsweise Horrorfilm-Fans gut ist. Und ich mag den sehr. Also der Film danach, Covenant, der war leider nicht mehr so gut, aber Prometheus, toller Film. Und dann würde ich jetzt sagen, bevor wir zum letzten Pick kommen, zu unseren letzten Picks kommen, wollte ich nochmal sagen, vielen Dank an euch, die ihr uns zuhört. Wenn ihr es so lange geschafft habt, dann zeigt das ja auch, dass ihr uns treu geblieben seid das Jahr über. Vielen Dank. Und ich bin auch deswegen drauf gekommen, deswegen habe ich das auch am Anfang mit dem Spotify-Jahresrückblick erwähnt, denn wir haben ja auch einen Jahresrückblick von unserem Podcast, von Die Quadrataugen bekommen. Und da weiß ich, Laura, du hast da, glaube ich, ja die Zahlen gekriegt, ne? Also
ja.
Das war schon ganz erfolgreich.
Es war ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr, würde ich sagen. Ja, wir haben sehr viele neue FollowerInnen dazugefunden und sind auch bei etlichen Leuten so der Nummer 1 Podcast, was ich total schön finde.
Ist schon cool, ja.
Und wir gehören zu auch für viele Leute zu den Top 5 Podcasts. Da freue ich mich auch sehr, sehr drüber. Und also es ist mega schön. Ihr könnt gerne, auch wenn ihr uns was persönlich zu sagen habt, habt ihr verschiedene Möglichkeiten, uns auch zu erreichen. Wir haben ja eine E-Mail-Adresse, die da heißt sprichmituns@jellyfish.com. Ihr könnt auch immer zu unserem YouTube-Kanal gehen, GigaTV Mac, und da unter den Community-Post, von der da immer die Podcast-Folge ankündigt, drunter kommentieren. Könnt auch random unter Videos kommentieren. Wir lesen immer alle Kommentare.
Ja.
Ihr könnt uns eine Rezension schreiben, sowohl auf Spotify als auch auf Apple. Und also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr uns erreicht. Wir wissen ja, wie wir euch erreichen und wir freuen uns wirklich total, dass so viele Leute irgendwie so fleißig zugehört haben dieses Jahr. Und wir freuen uns über jeden und jede einzelne von euch.
Wunderschön ausgedrückt, genau. Vielen Dank auch nochmal von mir. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem letzten Pick. Lisa, was hast du da denn mitgebracht?
Ja, ich habe eigentlich einen Fake-Weihnachtsfilm mitgebracht, glaube ich. Aber dann wiederum hast du Prometheus mitgebracht. Deswegen geht es vielleicht, ist es eigentlich doch noch sehr weihnachtlich. Und zwar habe ich ja schon an diversen Stellen erwähnt, dass ich ein großer Fan des Films Carol bin. Habt ihr Carol gesehen, Leute?
Nein.
Ja.
Okay. Also, Carol ist kein klassischer Weihnachtsfilm, also das Thema Weihnachten steht nicht im Vordergrund. Aber die beiden Protagonistinnen, das sind Carol und Therese, aka Cate Blanchett und Rooney Mara, die lernen sich in einem Kaufhaus während der Weihnachtstage kennen. Deswegen finde ich, ist es eigentlich ganz gut zählt und die machen zwischendurch halt auch so, die treffen sich halt auch immer über die Weihnachtstage und so, also kaufen auch einen Baum zusammen und schmücken den Baum und machen so eine Reise, aber das nimmt eigentlich schon alles viel zu viel vorweg. Und den Film gucke ich meistens nicht so am Anfang der Weihnachtszeit. Da gucke ich halt noch diese ganzen Netflix-Sachen. Und irgendwann nach so ein paar Netflix-Filmen verspüre ich dann irgendwie so eine innere Leere, weil schon so ein bisschen, irgendwann ist man schon so, ich habe mein Gehirn jetzt irgendwie lange nicht mehr so doll angestrengt und irgendwie muss ich erstmal was anderes gucken, um mich wieder zu rebooten. Und wenn man dann nicht gerade irgendwie Alien gucken will, was ich glaube ich auch schon mal gemacht habe, kurzer Einschub, irgendwann an Weihnachten lief mal Aliens im Fernsehen und dann kam ich so runter und dann saß meine Mom einfach vorm Fernseher und hat Aliens geguckt. So ein bisschen witzig. Genau, aber dann gucke ich auf jeden Fall Carol an, weil, wie gesagt, das halt erstmal nicht so der klassische Weihnachtsfilm ist und außerdem ein sehr, sehr guter Film, der auch Oscar-nominiert wurde für diverse Oscars aus dem Jahr 2015 ist der. Und genau, es geht halt um Carol und Therese, die sich kennenlernen in einem Kaufhaus und dann verlieben sie sich und das ist toll. Und dann sehen wir halt diese ganze Geschichte, wie die sich quasi kennenlernen und es gibt dann auch so ein bisschen Problematik, weil Carol gerade im Begriff ist, sich von ihrem Mann oder ja halt eigentlich schon Ex-Mann scheiden zu lassen und Therese hat auch so einen Boy am Start, aber den findet sie eigentlich gar nicht so toll und das Problem ist halt, dass die sich in den 50er Jahren befinden und das ist nicht so geil, wenn man eine queere Frau ist in den 50er Jahren, das ist ein bisschen problematisch, weil Leute sind so, oh mein Gott, queere Menschen sind scheiße. Und das ist quasi nochmal eine zusätzliche Ebene in der Beziehung zwischen den beiden. Und ja, mir gefällt der Film einfach voll gut, weil halt das von zwei super tollen Schauspielerinnen getragen wird. Und ich finde auch diese emotionale Verbindung zwischen den beiden kommt auch so mega gut rüber. Also nicht nur durch Dialoge und sondern auch durch einfach so Körperhaltung und Blicke und so. Also ich finde das so ganz faszinierend. Und dann ist natürlich auch das Setting toll mit den ganzen 50er-Jahre-Kostümen und Schauplätzen. Und der Film wurde auch auf 16 mm gedreht. Das heißt, er hat so einen richtig geilen Look irgendwie. Also ich finde einfach irgendwie, alles ist toll. Der Soundtrack ist auch irgendwie super. Und ja, deswegen empfehle ich den. Und ich fand es auch damals schon toll, als der rausgekommen ist, weil 2015, ich finde, ich kann es jetzt gerade nicht zahlentechnisch belegen, aber von meinem Gefühl her ist queere Repräsentation auch durch Netflix und so in den letzten ja 7-8 Jahren so durch die Decke geschossen. Also es gibt zwar immer noch eher weniger Filme und Serien, wo wirklich auch die Protagonistin queer ist. Also es gibt eher, sage ich noch mal, so eine Menge an Nebencharakteren. Aber es ist auf jeden Fall schon, es gibt viel mehr als, keine Ahnung, als ich so Anfang 20 war oder so. Und damals, 2015, kam der Film halt raus und ich war so, oh mein Gott, es gibt diesen Film. So, das war so voll toll für mich. Und deswegen habe ich das dieses Gefühl auch immer noch so im Hinterkopf, wenn ich den schaue. Und den kann man natürlich auch an anderen Jahreszeiten gucken. Aber da er halt in dieses ganze Weihnachtssetting so eingebettet ist, ist das ganz toll. Es ist ein romantisches Drama. Also eigentlich ist es ein Drama, ja. Genau. Mhm. Und ja, guckt ihn alle. Fabian, den kann ich dir auch empfehlen für die Weihnachtszeit. Eigentlich genau dir, weil er nämlich nicht krasser Weihnachts-Cringe ist und trotzdem ein bisschen angeweihnachtet ist.
So. Okay.
Leicht angeweihnachtet.
Genau.
Ich mag den Regisseur total gerne, Todd Haynes. Der hat einfach richtig, er hat richtig gute Filme gemacht. Also ich fand auch Mildred Pierce, die Miniserie, wo er auch mit Regie geführt hat. Und ich mochte auch I'm Not There von ihm, dieses über Bob Dylan, wo verschiedene Leute Bob Dylan gespielt haben, oder Dem Himmel so fern, mit auch einer von meinen Lieblingsschauspielerinnen.
Ist das nicht Julian auch, Moore. Sorry, dass ich unterbreche, ist das nicht auch der Regisseur, der jetzt den neuen Film mit Cate Blanchett gemacht hat, oder ist es ein anderer Todd, der diesen Tar-Film, der wo Cate Blanchett so eine Dirigentin ist?
Nee, Nee, okay. Ah, wer hat den nochmal gemacht? Aber es war ein anderer Regisseur.
Okay, warte.
Suchst du das jetzt?
Ich such das jetzt.
Ja, na, dann kann ich...
Doch, es ist der auch.
Ja? Aber hat er da Regie gemacht?
Es heißt William Todd Field übrigens eigentlich, sagt Wikipedia. Mann, wo ist denn seine Filmografie? Das gibt's doch nicht.
Ach so, nee, aber es ist Todd Haynes.
Ach so, stimmt. Ah, nee, es ist doch ein anderer Todd. Ja, okay, never mind. Ich sag ja, ich verwechsel die immer. Ja, dann hast du recht. Oder beziehungsweise ich habe nicht recht.
Aber auch ein sehr interessanter Film. Und überhaupt ja. Ist Cate Blanchett einfach eine tolle Schauspielerin.
Das kann ich nur so unterschreiben. Ich rede auch fast nicht jede Woche immer über Cate Blanchett. Naja.
Wir haben Lisa und ich haben unsere zwei so absoluten Lieblingsschauspielerinnen. Ich glaube, für dich ist es Cate Blanchett, für mich ist es Kate Winslet.
Ja, wir sind einfach Team Cate.
Ja, Team
mit Kate. Mit K und mit C. Ja.
Nee, aber ich kann es unterstreichen. Ich finde Carol ist ein total schöner Film. Und ich habe den auch echt gerne... Ich habe den damals auch im Kino gesehen. Ich habe den echt gerne geschaut und ich habe ihn nur einmal gesehen. Ich sollte ihn vielleicht auch nochmal wieder ausgraben.
Das kann ich nur empfehlen, das zu tun. Genau. Das war meine letzte Empfehlung und es ist ein guter Ausgleich zu den Sachen, die ich vorher empfohlen habe oder vorgestellt habe. Empfehlung ist ein dehnbares Wort in diesem Zusammenhang, ja.
Ich habe tatsächlich einen voll guten Übergang, weil wir kommen nämlich jetzt von einer Kate zur nächsten Kate. Ha. Und zwar zu einem meiner Lieblingsweihnachtsfilme. Und ich habe ein bisschen geschummelt, weil ich habe nämlich jetzt als dritten Platz zwei Sachen.
Oha, das war so illegal, just Laura.
Because, weil ich halt, weil ich es kann. Haltet mich auf, wenn ihr könnt.
Tja, was soll ich sagen? Wir müssen sie auf Mute packen.
Ich habe nämlich, go for it. Also ich habe zwei Sachen. Der erste ist ein Film und das zweite ist eine Folge von einer Serie. Deshalb habe ich ein bisschen geschummelt, weil ich halt gedacht habe, es ist nur eine Folge.
Es sind so anderthalb Filme jetzt quasi.
Genau, es sind anderthalb Filme. Und damit immer noch weniger als das, was ich vorgestellt habe vorher, weil das sind ja ganzes Stück gewesen.
Das stimmt. Bestechende Logik, weiter geht's. Ja.
Also, einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme ist tatsächlich The Holiday oder auf Deutsch Liebe braucht keine Ferien
mit Kate Winslet, stimmt.
Und Cameron Diaz und Jude Law und Jack Black. Und es ist einfach unter anderem deshalb mein Lieblingsfilm, weil ich da einfach das erste Mal mit dem Konzept der Weihnachtsfettuccine konfrontiert wurde und seitdem einfach dieses Wort im Kopf habe und ich nicht weiß, wer da draußen hat das bitte, dass es sowas gibt wie Weihnachtsfettuccine. Ich wusste es nicht. Ich wusste nicht, dass Leute das haben und ich finde es total großartig, dass es gibt. Ihr habt den Film bestimmt irgendwann gesehen, weil der ist von 2006 und der ist halt einfach, der ist alt.
Der ist alt und toll. Der
ist alt und immer noch schön. Ich schaue ihn fast jede Weihnachten. Wir sprechen ja immer wieder darüber, dass manche Filme nicht so gut gealtert sind. Ich finde, der Film ist ganz gut gealtert, obwohl er eben schon jetzt 15 Jahre auf dem Buckel hat. Und es liegt natürlich daran, dass Kate Winslet mitspielt, weil Kate Winslet natürlich ist halt einfach
Kate Winslet ist wirklich Bay auch. Ja,
ja und genau, ganz grob, die Handlung ist einfach nur, es gibt diese zwei Frauen, Cameron Diaz in L.A. und Kate Winslet in einem wunderschönen kleinen Häuschen irgendwo in England. Und also so, wie man sich das vorstellt, in so einem
Cottage.
Irgendwo auf dem Land, wo man Ewigkeiten noch durch ein Feld latschen muss, um dahin zu kommen. Und die zwei entscheiden sich, weil sie beide nicht so wirklich in weihnachtlicher Stimmung sind, über Weihnachten die Häuser zu tauschen. Und genau, und dann fahren sie halt jeweils nach UK und nach L.A. und lernen dort natürlich dann auch irgendwie ganz tolle Männer kennen.
Natürlich, klar, weil es ja Weihnachten ist und man kann nicht Single bleiben.
Nein, genau. Und genau, das ist dann halt, ergibt dann die Paarung Cameron Diaz und Jude Law und Kate Winslet und Jack Black. Und Jack Black ist halt irgendwie in dem Film auch super charming und irgendwie total trollig und cute. Und es gibt überhaupt dann auch noch so eine ganze Geschichte irgendwie mit einem älteren Nachbarn und es ist so ein Wohlfühlfilm und der nicht wirklich viel falsch machen kann, so, genau.
Ich bin voll froh, dass du sagst, dass der nicht schlecht gealtert ist, weil ich habe den, glaube ich, letztes Jahr gar nicht geschaut, also ich habe den schon auch ein paar Mal gesehen, aber ist jetzt auch schon ein bisschen her und ich habe diese Weihnachten mir so überlegt, so, eigentlich könnte ich den mal wieder schauen, dann hatte ich auch so ein bisschen Angst, dass vielleicht irgendwie ich dann den doofer finde als früher ja. oder so. Aber wenn du sagst, das ist eigentlich gar nicht so, das finde ich natürlich gut.
Also ich finde tatsächlich, also es geht auch sehr, sehr viel um Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Das zieht sich ja so ein bisschen durch und es geht auch, zieht sich so bei den Sachen, die ich so vorschlage. Und es geht stimmt, aber ja. auch so ein bisschen um, wie gestaltest du eigentlich deinen Weihnachten und musst du es einfach, kannst du es auch anders gestalten? Und genau, und das bringt mich zu meiner zweiten Empfehlung. Und die zweite Empfehlung ist tatsächlich diese eine Christmas-Folge von Ted Lasso. Und zwar die vierte Folge in der zweiten Staffel, die da heißt Carol of the Bells. Und Ted Lasso ist halt einfach eine der schönsten Serien grundsätzlich. Es ist einfach die Wohlfühlserie überhaupt. Ich glaube, wir haben schon mindestens 2 Podcasts über Ted Lasso gemacht. Und ich glaube, der erste war tatsächlich ganz am Anfang, als die erste Staffel rausgekommen ist, mit Jules haben wir darüber gesprochen. Und ich habe schon damals gesagt, es ist halt einfach, also diese Serie ist einfach so herzerwärmend und macht so viel richtig. Und es sind so tolle Charaktere in dieser Serie und so tolle SchauspielerInnen. Und es gibt eine Weihnachtsfolge und ich finde, diese Weihnachtsfolge muss man halt einfach an Weihnachten gucken, auch wenn man nicht die komplette Serie gucken will, muss man diese Weihnachtsfolge gucken einfach, weil es einfach auch wieder so eine totale Wohlfühlfolge ist.
Versteht man die ohne Kontext von dem Rest der Serie, weil ich muss ja jetzt gerade zu meiner Schande. Aber guck das trotzdem.
Guck einfach nur die eine Folge.
Ihr versteht zwar nichts, aber super. Ich habe mich Ted Lasso bis heute nicht gesehen und es steht schon seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist und vielleicht sollte ich das einfach mal gucken, anstatt jedes Weihnachten die gleichen Netflix-Weihnachtsfilme zu gucken. Vor allem, wenn es ja anscheinend auch eine Weihnachtsfolge gibt.
Also ich sag das deshalb, es ist, also die Einschränkung ist, du musst Ted Lasso schon gesehen haben und dann kannst du die Weihnachtsfolge gucken, nur an Weihnachten.
So, also man kann sie natürlich trotzdem sonst gucken, aber
man kann sie schon auch gucken. Sie funktioniert so halbwegs. Also es gibt vielleicht so ein paar Storylines, die vielleicht keinen Sinn machen oder wo man dann sich so,
wer sind diese Menschen?
Wer sind diese Menschen? Warum haben die diesen Konflikt? Wer weiß? Es ist einfach schön, es ist weihnachtlich, es ist nett und es ist, ja.
Bisschen Adventure-Faktor, falls man Ted Lasso nicht gesehen hat, ja.
Genau. Das sind meine 2 geheimen Favoriten.
Sehr schön. Ja, nach diesem ganzen Weihnachts-Süßkram habe ich jetzt das genaue Gegenteil. Also wenn du sagst, das ist eine Folge, das ist richtig zum Wohlfühlen, dann habe ich jetzt den Film für genau das gegenteilige Gefühl. Und zwar cool. The Lodge von 2019. Darum geht's um Folgendes. Vater Richard will nach dem Tod seiner Frau neu heiraten und das stößt bei seinen Teenager-Kindern Aiden und Mia natürlich auf Ablehnung. Um das zu ändern, will Richard mit seiner baldigen Frau Grace und den Kindern Weihnachten in der abgelegenen Familienlodge.
Das klingt natürlich super ungefährlich.
Feiern. Aber natürlich wird der Vater wegen der Arbeit zurückgerufen und Grace wird dann mit den Kindern eingeschneit. Und dann passieren unheimliche Dinge. Und ich will auch gar nicht mehr so viel über die Geschichte verraten, denn es passiert sehr viel, auch vieles, mit dem man gar nicht so gerechnet hat, vor allem nachdem man so den Trailer gesehen hat. Und also ich habe von dem Film davor überhaupt nichts gehört. Der kam so für mich komplett aus dem Nichts und ich war sehr positiv überrascht, weil der einfach auch, also sowohl von den Charakterdynamiken her unfassbar interessant ist. Grace wird übrigens gespielt von Riley Keough, die kennt ihr. Richard Armitage ist der Vater, Richard und die Kinder, Mia und Aiden, werden gespielt von Liam McHugh und Jaden Mattel, also die kennt man auch alle. Sehr, sehr gute Schauspielerinnen und Schauspieler und einfach auch passt passt zur Jahreszeit einfach. Ich habe den
einfach, weil Schnee ist, oder?
Weil Schnee und weil Weihnachten. Ich meine, die bereiten sich in der Lodge ja auf Weihnachten vor. Dementsprechend steht da auch der ein oder andere Weihnachtsstern in der Ecke. Ich habe den, Fun Fact, ich habe den geguckt, als wir hier in Deutschland 40 Grad hatten, um mich zumindest mental etwas abzukühlen. Aber ich glaube, jetzt so in der Winterzeit, in der Weihnachtszeit, knallt der nochmal umso mehr. Ja, der ist von den österreichischen Regisseurinnen Veronika Franz und Severin Fiala, ist aber ein englischer Film. Und eventuell kennt ihr die beiden, die haben nämlich auch schon den sehr abgefahrenen Film Ich sehe rausgebracht.
Nee, den kenne ich nicht, aber ich kenne die Namen irgendwie.
Okay, weil das sind auch sehr profilierte Filmemacherinnen. was ja auch wieder für den Film spricht. Also wenn ihr Horrorfans seid und auf der Suche nach einem echten guten Horror-Weihnachtsfilm, also jetzt nicht so Trash wie der Krampus oder so, dann guckt den.
Ist das sozusagen Teil 2 von The Holiday, weil da ist sie doch auch in einem Cottage und da ist auch Schnee und das Teil 2 ist dann, sie wird eingeschneit.
Ja, genau, aber dann muss, The Lodge ist definitiv danach angesiedelt, würde ich
ja,
so sagen.
Ja, schön, dann gucke ich doch mal diese tolle Weihnachtsreihe.
Genau.
Yay.
Ja, also es ist, ja.
Ich fühle mich inspiriert
so
jetzt
dazu,
auf jeden Fall.
Ich hoffe, wir haben nicht nur dich inspiriert, sondern wir haben auch euch da draußen inspiriert. Denn jetzt haben wir ja wirklich viele weihnachtliche Filme und Serien angesprochen. Und also ich bin auf jeden Fall, ich bin inspiriert. Wenn keiner von euch draußen inspiriert ist, okay, dann. Aber wenigstens bin
okay,
ich.
Okay, aber wenigstens geht's
wenigstens
mir gut,
ich bin es und ich habe zumindest eine Serie oder einen Film mitgenommen, den ich über die Weihnachtsfeiertage oder auch in der Vorweihnachtszeit noch gucken werde.
Ja, ja. Das ab zum Fernseher.
Ja, habt ihr noch, seid ihr noch auch inspiriert worden oder ihr guckt alles nochmal durch, ne, vor Weihnachten?
Ich möchte auf jeden Fall Carol jetzt nochmal wieder anschauen. Ich glaube, ich habe auch Prometheus einfach zu lange nicht mehr gesehen. Also,
Ich habe den auch nur einmal gesehen, glaube ich.
Ja. Ich weiß nicht, ob The Lodge so, ja, why not? Ich überleg's mir mal.
Ja.
Ich überlege entweder dieses Weihnachten zu Hause zu schauen oder Ted Lasso anzufangen. Da würde ich dann, welche Staffel ist die Weihnachtsepisode nochmal?
Zweite.
Ja, das ist doch ganz okay. Wie viele Folgen hat eine Staffel?
Oh, ich glaube 10. Warte, ich gucke. Nee, sogar die zweite hat 12 Folgen. Und die sind ein bisschen länger, die Folgen. Also es ist nicht der snackable Content, den ich anderweitig vorgestellt habe. Ja, okay. Die erste Staffel hat 10 Folgen.
Ja gut, vielleicht mache ich das dann doch eher mit Weihnachten zu Hause, dass ich da mal reinschaue. Und dann gucke ich Ted Lasso Anfang nächsten Jahres oder so.
Ja, also wenn du Ted Lasso anfängst, brauchst du Zeit, weil du wirst reingezogen und du wirst nicht aufhören wollen.
Also ich habe kein Leben mehr und keine Freizeit und werde nicht mehr arbeiten, sondern nur Ted Lasso gucken.
Du guckst einfach Ted Lasso dann erstmal.
So meine neue Persönlichkeit. Cool, klingt gut, werde ich einplanen.
Und ich werde Weihnachten zu Hause vielleicht mal so in den Mittagspausen mir anschauen, denn ich gucke da normalerweise irgendwelchen Quatsch auf YouTube. Da kann ich ja auch mal was Vernünftiges in Anführungszeichen machen. Ne?
Tja, sowas wie A Christmas Prince zum Beispiel.
Ja, oder Weihnachten zu Hause.
Ja.
Okay, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Frohe Weihnachten sage ich noch nicht, denn wir hören uns vorher nochmal. In der Folge wird es dann um Glass Onion gehen, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.